Ja, als ich diesen Predigtdienst hier zugesagt habe, das war im Frühsommer, glaube ich, so ungefähr, da war für mich ganz klar, ich will was sagen über Dankbarkeit. Und der Hintergrund ist einfach, dass ich am Anfang dieses Jahres eine Phase hatte, das war so um unsere Klausurzeit rum, da war ich so erfüllt von Dankbarkeit, dass ich an dem Klausurwochenende gesagt habe, als wir so selber mal was reflektiert haben, ich bin so dankbar, dass ich dankbar sein kann. Und darüber wollte ich reden. Und dann kam Erntedank und dann predigt der Jean. Predigtthema ist Dank. Naja, okay. Und dann war die Marlene oder Marlene vom Johanneum hier und die hat auch über Dankbarkeit gepredigt. Naja, ich habe mir dann so für mich überlegt, ich glaube, da gibt es noch eine Menge mehr Sachen und es lag mir auf dem Herzen. Ich möchte einfach darüber sprechen, über die Gedanken, die mich bewegt haben bei diesem Thema. Es ist, ihr kennt es vielleicht, dieses Gefühl, nicht dankbar sein, weil heute die Sonne scheint. Aber bei mir war das so, wenn ihr über so einen Höhenweg geht hier bei uns im Bergischen, an einem lauen Sommerabend, und ihr denkt, mein Gott, ist das alles schön. Und was geht's uns gut? Wir haben Frieden, genug zu essen. Wir leben nicht unter Druck. Unsere Existenz ist sicher. Und es ist einfach unglaublich. Ich habe gar nichts dafür getan. Wo kommt das her? Ja, und ich habe dann überlegt, wie kann man das beschreiben? Was ist Dankbarkeit? Und bin dann, weil ich ja ein moderner Mensch bin, ins Internet gegangen und habe gegoogelt. Ich habe gegoogelt, Gott sei Dank. Es gibt eine Seite, wunderbar, die heißt gottseidank.com. Und ich denke schon, ist ja super, endlich da, die sind bestimmt fromm. Also die haben bestimmt irgendwelche tollen Philosophien und so. Und da habe ich die Seite aufgerufen. Ich weiß nicht, ob es einer von euch kennt, ich glaube nicht. gottseidank.com ist eine Modemarke für Trachten. Ich habe gedacht, mir bleibt die Spucke weg. Und dann gab es einen Unterpunkt im Startmenü, Philosophie. Naja, habe ich gedacht, vielleicht ist ja wenigstens der Inhaber fromm, guckst du da mal. Ne? Aber die Philosophie von denen war einfach, dass sie Trachten weiter in der Gesellschaft aktuell machen wollen. Also, ich habe dann meine Internetrecherche nach Dankbarkeit abgebrochen und habe überlegt, ich guck mal, was ich so selbst so auf dem Herzen habe. Und mir ist dann aufgefallen, wenn man dankbar sein will, gibt es eine Grundvoraussetzung. Und die Grundvoraussetzung ist Zufriedenheit. Das ist so. Wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Leben, dann werde ich auch nichts zum Danken haben. Es gibt Menschen, die sind chronisch unzufrieden. Denen ist nichts gut genug. Die werden diesen Zustand der Zufriedenheit nicht erreichen. Und dankbar werden die auch nicht werden. Und das Problem ist nur, wenn man zufrieden sein möchte, muss man sich notgedrungen mit sich selbst beschäftigen. Zur Erreichung von Zufriedenheit gehört eine gewisse Selbsterkenntnis und auch eine gewisse Gotteserkenntnis. Denn ich muss verstehen, wie Gott mich ausgestattet hat. Ja, was für Fähigkeiten er mir mitgegeben hat. Was er für mich geplant hat. Ich kann nicht alles durchsetzen, was ich mir vorstelle. Ihr kennt bestimmt diesen Gedichtvers, wenn einer, der mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon denkt, dass er ein Vöglein wäre, dann irrt sich der. Der wird nämlich spätestens, wenn er versucht zu fliegen, auf der Nase landen. Und so ist das auch mit unserem Leben. Wir haben wunderbare Gaben, aber wenn wir uns falsch orientieren, dann werden wir wahrscheinlich nicht zufrieden werden. Wir müssen uns schon irgendwie damit beschäftigen, dass wir mit Gottes Plan für uns übereinkommen. Mir ist dann auch aufgefallen, dass wir ja eigentlich uns jeden Sonntag hier unter Gottes Segen stellen. Und eine ganz prägnante Zeile ist, der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne. Wenn wir das mitnehmen für unser Leben und Gott wirken lassen, dann sollten wir an den Punkt kommen, dass wir auch zufrieden sein wollen. Es ist auch eine Frage des Gehorsams. Was hat Gott für mich geplant und kann ich das mitgehen? Ja, Also Zufriedenheit ist schon eine Herausforderung. Und es ist ja auch schön, wenn man zufrieden ist dann. Und wenn man sich dafür entscheidet, Gottes Willen zu tun. Aber wenn wir mal so überlegen, es gibt schon in der Gesellschaft, also Zufriedenheit hat manchmal auch so ein bisschen Negativ-Touch. Ne? Ja, wie geht's dir? Ach, ich bin zufrieden. Heißt im Umkehrschluss, könnte besser sein. Ja, also Zufriedenheit im Gottessinn ist eine gute Sache. Aber was wir merken, ist erst noch nicht alles. Es fehlt was. Die nächste Steigerungsform von Zufriedenheit ist nämlich Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist etwas, was man ja ganz schlecht beschreiben kann. Man kann nur sagen, wofür man dankbar ist. Es haben allerdings Psychologen schon Untersuchungen angestellt, wie Dankbarkeit auf Menschen wirkt. Ja, man kann es erstens nicht messen, zweitens versteht ja auch jeder was anderes darunter. Da machen die natürlich für eine wissenschaftliche Untersuchung ein Modell, das wird beschrieben. Die hatten drei Gruppen. Die eine Gruppe, die sollten sich jeden Abend hinsetzen und sollten ein Dankbarkeitstagebuch führen. Das heißt, sie sollten ganz bewusst abends überlegen, was war heute gut, wofür bin ich dankbar. Die zweite Gruppe brauchte nichts aufschreiben, die sollte aber wenigstens mal drüber nachdenken. Also so ungefähr, das ist jetzt sehr lapidar beschrieben. Und die dritte Gruppe sollte gar nichts machen. Und dann haben die nach Ablauf der Untersuchung, haben die dann als Ergebnis festgestellt, dass die, die dieses Dankbarkeitstagebuch geführt haben, an Leib und Seele gesünder waren als die anderen. Die haben ihr Leben positiver gesehen und sie waren auch körperlich gesünder. Das ist schön. Ich persönlich stehe dem ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich meine, für Dankbarkeit braucht man ein Gegenüber. Ja, ich kann nicht einfach sagen, ach, ich bin dankbar, die Sonne scheint. Ja, wem bin ich denn dankbar? Also ich finde, das bedingt unbedingt jemanden, dem man den Dank auch schuldet oder entgegenbringen möchte. Und deshalb meine ich, wenn Menschen dann solche Dankbarkeitstagebücher führen, dann ist das schön, das ist eine positive Selbstreflexion, aber haben die eine Basis? Haben die das, was wir haben? Wir haben einen Gott, der uns versorgt, der uns liebt, der unser Leben zum Besten führen will. Und deshalb soll unsere Dankbarkeit auf unseren Schöpfer ausgerichtet sein. Und es gehört auch Disziplin dazu. Es gehört Selbstdisziplin dazu. Ich kann morgens früh aus dem Haus gehen und sagen, boah, ich muss schon wieder arbeiten. Ich habe keinen Bock. Ich kann aber auch aus dem Haus gehen und sagen, Gott sei Dank habe ich einen Job. Wenn ich jetzt keinen hätte, säße ich hier und würde auch rumkümmen, ne? Das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Und es ist aber auch etwas, was Gott von uns will. Und nochmal, wenn man an diesen Punkt kommt, dass eine Dankbarkeit ausfüllt, dann ist das in meinen Augen kein Gefühl mehr. Das ist ein Zustand. Das ist ein Zustand, den Gott schenkt. Und ich frage mich dann nochmal, wo kommt es her? Ich habe es nicht verdient, aber ich habe trotzdem ein Geschenk gekriegt. Das Beste aller Leben habe ich bekommen. Und da kannst du nicht dankbar sein. Du hast auch das Beste aller Leben bekommen. Was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, jetzt kommt ein Punkt übrigens, der mir sehr schwer fällt. Die Marlene oder Marlene vom Johanneum, die hat auch gesagt, man kann und muss nicht dankbar sein für alles, was im Leben passiert. Das geht nicht. Es gibt Dinge, da kommen wir nicht mit zurecht. Aber Gott will uns trotzdem versorgen und dich tragen. Und er hat einen Plan mit dir. Für mich ist der größte Stolperstein in meinem Leben meine Schwerhörigkeit. Das seht ihr nicht. Aber ich höre nicht mehr viel. Und es wird schlechter. Und es ist von Existenzangst begleitet. Schaffe ich die 17 Jahre noch bis zur Rente zu arbeiten? Ich bin ja jetzt schon nicht mehr salonfähig. Ich kann nicht mehr alles hören. Wenn ihr mit mir sprecht, selbst wenn ich Hörgeräte trage, geht vieles an mir vorbei. Manchmal komme ich mir ganz schön blöd vor, ne? Weil die Leute gucken einen an, als ob sie sagen wollen, hast du sie noch alle? Weil man ja ganz anders reagiert, als sie erwarten. Ist ja so. Und da kommt eine Ohrenärztin und sagt mir, ach Frau Geisler, in dem Alter schon so schwerhörig. Ja, die sind ja ein klassischer Fall für vorzeitige Vertaubung. Ja, danke schön. Das habe ich mir so gewünscht. Da kommt echt Angst hoch. Und diese Angst, die geht immer erst dann weg, wenn ich Gott sage, dann mach doch, dann mach du doch. Du hast es doch versprochen. Ich kann es nicht ändern. Ich kann da nicht mit umgehen. Und er hat einen Plan für mich. Und der wird gut sein. Und manchmal habe ich schon Angst, wie viel er mir zumuten wird. Mit wie viel Kraft hat Gott mich ausgestattet, um wie viele Dinge auszuhalten. Ich möchte wenigstens weiter Musik machen können, zum Beispiel. Dann ist jetzt zum Beispiel letzte Woche eine ehemalige Kollegin von mir gestorben. Sie war nur ein paar Jahre älter als ich. An Krebs, ganz schrecklich gestorben. Ich habe so getrauert. Da bin ich nicht dankbar für. Und wir haben auch hier bei uns Geschwister und Freunde, die sind schlimm krank. Und dann fragst du dich, warum lässt Gott das zu? Und wisst ihr, was mir klar geworden ist, als ich jetzt über diese Sachen hier so nachgedacht habe? Warum lässt Gott das zu? Ich habe immer gedacht, die Frage ist ja ketzerisch. Das, was hier schiefläuft auf der Erde, das haben wir uns alle selbst zu verdanken. Das ist immer, wir sind immer eigentlich die Ursache von aller Sünde und allen Problemen. Ja, ja, das kann ja schon sein. Aber die Frage, warum lässt Gott das zu? Das ist eine Frage, die können, dürfen und müssen wir stellen, weil das ist die Frage nach unserem Lebensplan. Das ist die Frage danach, Herr, was willst du von mir? Wo führt das hin? Wie viel Leben hat er dir geschenkt? Wie viel Leben hat er mir geschenkt? Und Gott sei Dank wissen wir nicht, wie viel es ist und wann es vorbei ist. Und trotzdem, er lässt uns nicht alleine. Er hat gesagt, ich trage dich. Ich nehme dich an der Hand. Ich hab dich lieb. Am Ende wird es nur besser, weil du kommst zu mir. Dankbarkeit gegenüber Gott ist ein Geschenk, an dem wir selber mitwirken können. Und was auch interessant ist, Dankbarkeit ist eigentlich auch eine Frucht des Geistes. Und es wird zwar nicht direkt erwähnt als Dankbarkeit, aber wir möchten trotzdem lesen, Galater 5, Vers 22, Entschuldigung. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Da steht nicht, besteht in Dankbarkeit, aber ich denke mir, Dankbarkeit ist auch eine Folge, eine Frucht des Geistes. Ich meine, das ist ja kanaanäisch. Ne? Wenn ich das einem Arbeitskollegen von mir sage, dann sagen wir, wie bitte? Also, was kann man jetzt sagen? Es ist eine Auswirkung von Gottes Geist in unserem Leben. Wenn wir Gott in unser Leben lassen, dann kommen solche Auswirkungen zutage. Ihr kennt das alle. Situationen, in denen ihr euch gedrängt fühlt, gewisse Dinge zu tun. Und es ist eine Stimme in euch, die kriegt ihr auch nicht tot. Die kommt immer wieder so aus dem Off. Mach das, mach das, mach das. Ich vergesse das ja jetzt mal, ne? Mittags kommt wieder irgendein Punkt, wo ich denke, ist sie schon wieder. Wenn man das tut, was die Stimme einem, sag ich jetzt mal Stimme, ne? Was einem da aufs Herz gelegt wird, dann ist es meistens gut. Wenn man es nicht tut, ärgert man sich meistens hinterher. War bei mir jedes Mal so. Ich kann mich erinnern, wie Steffi erzählt hat, die Story hier, wo du dann irgendwo anhalten solltest mit dem Auto und nicht weiterfahren solltest, ne? Und ey, sag mal, ich fahre durch den Wald, warum soll ich hier stehen bleiben? Was will Gott von mir, dass ich jetzt hier stehen bleiben soll? Aber sie hat drauf gehört. Sie hätte sich ziemlich geärgert, wenn sie nicht drauf gehört hätte, wenn sie sich noch hätte ärgern können, weil der Baum vor ihr ist umgekippt. Und sie war nicht drunter. Wir hatten jetzt als Familie eine Situation, da haben sich Nachbarn von uns mehr oder weniger selbst eingeladen zum Grillen. Sie ist sehr krank, sie hat irgendwie so einen Stoffwechselkrebs. Und wir kennen uns nicht gut, aber irgendwie, wir haben uns am Weihnachtsmarkt getroffen, da sagt sie, komm, wir wollen einfach nochmal mit euch zusammen sein, einfach mal unbeschwert sein. Ja, ist ja schon ein schönes Kompliment an meinen Mann und mich, ne? Dann kamen die. Und ich hatte für eine andere Bekannte ein Buch bestellt von Bianca Bayer, das heißt Das Leben feiern. Dann habe ich das Buch durchgelesen, habe gedacht, für die ist das nix. Ich schenke das der Nachbarin, ich sage euch den Namen jetzt extra nicht. Und dann habe ich ihr da eine große Widmung vorne reingeschrieben, ne? Und ich habe ihr das erst abends gegeben, als sie gingen, nur was ich vorher nicht wusste. Und erst da wusste, als ich mich getraut habe, ihr das Buch zu geben, war, dass ihr größtes Problem haarsträubende Depressionen sind im Moment. Mit therapeutischen Aufenthalt in Kliniken, mit allem drum und dran. Und ich stehe da mit dem Buch Das Leben feiern. Das war, ich hatte ungefähr dann ein paar Minuten Zeit, um mir zu überlegen, tust du das? Und dann kam das wieder, doch, ich mach das. Am Ende hat die sich gefreut, die hat sich so gefreut. Das ist die Sache, wenn Gottes Geist in uns wirkt. Jetzt ist natürlich, also schön, das zu erzählen, aber eigentlich fragen sich ja immer alle, was ist denn eigentlich der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist ja schon für mich ein bisschen altmodisch. Ich rede lieber vom Geist Gottes. Ich habe da auch letztens mal ein interessantes Buch drüber gelesen. Dieses Buch hat aber immer noch nicht beantwortet, wer oder was ist Gottes Geist? Und da ist mir so, also das hat mich echt überkommen. Wir leben in einer Zeit heute, wir gucken uns Filme an, wir lesen Bücher über Science Fiction, über Star Wars, alles Mögliche können wir uns abstrakt vorstellen. Es gibt einen Film, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, der heißt Seelen, also wie die Seele, aber Seelen. In diesem Film geht es darum, dass Außerirdische, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, so körperlose außerirdische Wesen kommen auf die Erde und besetzen die Körper der Menschen. Ne? Schwupps, ist da ein anderer Geist drin. Und missbrauchen natürlich den Körper der Menschen sozusagen als Wirtskörper. Ne? Also das Denken und Fühlen der Menschen wird auch unterdrückt, nur die ganz Starken kommen da noch gegen an. Das ist natürlich ein Negativbeispiel, aber so ist es doch mit Gottes Geist. Er will uns nicht unterdrücken und unsere Seele verdrängen. Er will ergänzend zu unserer Seele in uns wohnen. Ey, bitte, was ist daran so schwierig festzustellen? Ich glaube, das Problem, das wir nämlich haben, ist, wenn wir einen Film gucken, ist das schön abstrakt, ne? Kann man theoretisch ja ein Märchen nachvollziehen, alles gut. Aber wenn der Geist Gottes kommt, da kommt was Echtes. Das ist ein Wesen. Und ich kann ihm die Türe aufmachen. Ich kann es aber auch lassen. Ich lasse ihn bei mir nicht immer rein. Manchmal muss er auch gehen. Ich kann mich auch gegen ihn entscheiden. Aber wenn ich ihn in mein Leben reinlasse und ihm das Zepter übergebe, nur dann werde ich auch die Auswirkungen des Heiligen Geistes spüren können. Diese ganzen Zustände, ich sage jetzt extra Zustände, wie Frieden, Freude, Gelassenheit, Sanftmut, das alles, das kriegen wir nur durch Gott. Ich meine, das ist ja das, was uns allen noch irgendwo fehlt. Das ist doch das, wo wir nach hungern. Guckt euch doch die Menschen an, die nichts mit Gott zu tun haben. Die meditieren, die nehmen Drogen, die verteilen Hügge. Das heißt, ich muss mich zu Hause wohlfühlen. Die reden über Achtsamkeit. Die Themen sind so alt wie die Welt. In der Bibel steht genau, wie man meditiert. Da steht nämlich drin, wenn du mit deinem Gott was zu klären hast, dann geh in eine kleine Kammer, wo du mit ihm alleine bist. Ja, und treff dich doch mit ihm. Von Angesicht zu Angesicht und werd ruhig vor deinem Herrn. Das haben wir alle schon mitgekriegt hier. Achtsamkeit, das Modethema schlechthin. Ja, was ist denn mit dem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Du kannst doch deinen Nächsten nur lieben, wenn du dich selbst liebst. Wenn du achtsam mit dir und deinen Menschen umgehst. Und das ist ja auch alles aus Sicht dieser Menschen, die Jesus und Gott nicht kennen, verständlich. Die wollen auch einen gewissen Bewusstseinszustand erreichen. Zum Beispiel den des Friedens, der Zufriedenheit, der Ausgeglichenheit, der Dankbarkeit. Das wollen die alles haben. Aber am Ende ist es ja doch nicht belastbar, weil es kommt aus ihnen selbst. Ich kann aus mir selber nicht den Frieden und die Kraft schöpfen, die Gott mir geben kann. Das geht nicht. Wir sind uns, glaube ich, gar nicht darüber bewusst, was für eine Energiequelle wir haben, die wir anzapfen können. Wenn man das jetzt mal auf Gegenstände umlegt, dann ist das mit dem Heiligen Geist, wenn wir Gottes Kraft haben, ne, und das wirklich auch von füttern lassen. Das ist so wie ein Elektroauto, das ich nicht laden brauche. Ihr könnt immer weiterfahren. Akku immer voll. Es geht jetzt hier um den geistigen, um euren Herzensakku, ne, nicht um körperliche Kraft. Wir können permanent anzapfen bei Gott. Und wenn dann jemand zu dir sagt, im Büro, ich verstehe das einfach nicht, wie du immer so gelassen und ruhig bleiben kannst. Dann sagst du natürlich nicht, das sind die Früchte des Geistes. Ne? Ich habe mir auch überlegt, ich werde es ihm sagen, aber erst beim nächsten Mal und auch anders. Aber das ist es, dann denkst du so, ja, es wirkt. Es ist so, man muss den Menschen das anmerken. Also ich behaupte auch Menschen, die Gottes Geist wirken lassen, das merkt man denen auch an. Die müssen anders sein. Ich meine, wenn einer Drogen nimmt, merkt man das ja auch, ne? Und ja, entschuldige mal, ich meine, das sind Dinge, die unser Wesen beeinflussen. Ja, es gibt auch chemische Beeinflussung, das ist einfach so. Ja, und dann haben wir jetzt über die Dankbarkeit gesprochen. Und dann kommt jetzt die Königsklasse. Denn die Königsklasse ist Glück. Glücklich sein. Als ich ein kleines Mädchen war, und ihr mögt mir das glauben oder nicht, ich war vielleicht 5, aber höchstens 6, da bin ich in meinem Elternhaus eines Nachmittags die Treppe hochgegangen von einem Geschoss zum nächsten. Und ich weiß es noch wie heute, dass mich plötzlich und unerwartet ein unglaubliches Glücksgefühl ausgefüllt hat. Ein Gefühl von, alles ist wunderbar. Ich hatte eine behütete Kindheit, ich war geliebt und das alles hat sich irgendwie manifestiert. Das war so wie so eine grüne, goldene Kugel in mir. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe das auch in der Form auch danach nie wieder erlebt. Und ich denke, das liegt auch daran, dass man, wenn man älter wird, Erfahrungen sammelt, Dinge erlebt, die einen vielleicht auch ein bisschen, die das vielleicht auch ein bisschen überlagern. Ne? So dieses kindliche Urempfinden, das man in manchen Sachen haben kann. So. Ja, und dann habe ich nochmal gegoogelt. Ne? Also googeln, ne? Im Internet suchen. Es ist ja schon manchmal ganz hilfreich. Und da habe ich gesehen, wo ich bis dahin noch nicht drüber nachgedacht hatte, dass das Wort selig für Glück steht. Selig ist glücklich, zumindest nach dem Sprachgebrauch, wie es da stand. Und das passt auch. Es ist nämlich sogar auch in der neuen Genfer Übersetzung, die Seligpreisung mit glücklich sind, überschrieben. Ja, wie kommen wir denn dahin? Die Seligpreisung. Ich lese jetzt dazu Matthäus 5, Vers 3 bis 12. Besser was reingelegt hier. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Ich möchte das vorher zu sagen, glücklich zu preisen möchte ich wirklich einfach stehen lassen als glücklich sind. Man kann das auch so lesen. Glücklich sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und glücklich sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Da sind natürlich jetzt ein paar Punkte drauf, wo ich nicht so ganz mithalten kann. Ich bin nicht sanftmütig und ich weiß auch nicht, ob ich mich für meinen Glauben verfolgen lassen könnte. Ich weiß nicht, was ich da aushalten könnte. Ich kann Gott immer nur bitten, mir in gewissen Dingen nicht zu viel zuzumuten. Es gibt Sachen. Ich glaube schon, dass es Sachen in meinem Leben gibt, wenn die sich ereignen würden, würde ich nicht mehr mich so verhalten können. würde vielleicht Gottes Geist nicht mehr so in mir wirken können, dass ich so bin. Aber wenn wir Gott lassen, wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben lassen und er wirken darf, dann sind die Auswirkungen, die Früchte des Geistes, das ist ja interessant, entsprechend, die korrelieren ja praktisch mit dem, was in den Seligpreisungen genannt wird. Das heißt, du wirst das Glück erfahren können, richtig tiefes, wahres Glück. Das kann Gott dir schenken, aber nur, wenn du ihn lässt. Gott will uns ein wunderbares, von Dankbarkeit und Glück erfülltes Leben schenken. Er liebt uns so sehr und er gönnt uns so sehr, dass wir glücklich sind. Er hat uns dafür geschaffen, glücklich zu sein. Er hat uns mal erst ein Paradies gegeben. Das haben Adam und Eva ja dann verdorben sozusagen, aber auch das war ja der Plan. Das war vollkommen klar, dass das so nicht gut gehen kann. Aber Gott will für uns immer nur das Beste. Das Beste aller Leben, das hast du. Ein anderes würde für dich nicht passen. Zum Schluss lese ich aus Prediger 3, die Verse 11 bis 14. Er hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er ein Bewusstsein von der Unendlichkeit der Zeit gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unendlichen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur ein winziges Stück erkennen. Ich war zu der Erkenntnis gekommen, das Einzige, was der Mensch zu seiner Freude tun kann, ist, dass er sein Leben genießt, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Jetzt aber habe ich erkannt, alles, was Gott tut, geschieht nach einem ewigen Gesetz. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Er kann nur Gott für sein unbegreifliches Tun verehren. Das ist es, was Gott von ihm will. Amen.